war den ganzen Tag eigentlich unterwegs. Ich war erst mit einer Freundin im Wahllokal. Das war für mich erstmal positiv, weil die Unterstützer des sozialdemokratischen Kandidaten Fernando Haddad, die haben Bücher mitgebracht. Das war eine Antwort auf die erste Wahlrunde, wo die Unterstützer von Jair Bolsonaro Waffen mit in die Wahlkabine gebracht haben. Und da, wo meine Freundin gewählt hat, waren relativ viele Leute, die Bücher mit hatten. Das war auf jeden Fall erstmal ganz gut zu sehen. Dann habe ich mich auf den Weg gemacht in ein Hotel, wo sich die PT getroffen hat, also die Arbeiterpartei, und habe zusammen mit der Führungsriege der PT, sozialen Bewegungen und Pressevertretern aus der ganzen Welt die Hochrechnung gesehen. Da war natürlich die Verzweiflung und die Panik auch groß. Ja, es war sehr traurig, das mit anzusehen. Ja, was ziemlich krass war, man war halt in diesem Hotel. Da ist dann auch Fernando Haddad, also der geschlagene Kandidat, aufgetreten. Und man hat im Hintergrund schon die Böller und die Feuerwerke und das Gerufe von den Autos gehört. Also nur 4 Straßen weiter haben sich die Unterstützer von Jair Bolsonaro versammelt auf der Avenida Paulista, also die zentrale Straße in São Paulo. Da bin ich dann auch hingegangen. Ja, so auf der einen Seite wurde getanzt, es wurde Musik gespielt. Die Leute lagen sich in den Armen, wie gesagt, wurden Feuerwerke in die Luft geschossen. Auf der anderen Seite wurde aber auch von der Bühne wirklich unverhohlen gegen politische Gegner gehetzt. Es wurde zum Mord an Linken aufgerufen. Ein junger Mann, den ich da in der Menge gesehen habe, hat mehrmals den Hitlergruß gezeigt, wurde sogar noch angefeuert von den Menschen, die um ihn herum standen. Also dieser Abend auf der Avenida Paulista hat mich auf jeden Fall sehr schockiert.
Ja, du hast es jetzt gerade schon beschrieben, so viel Jubel auch für Bolsonaro. Und man muss es ja zugestehen, es ist schon eine deutliche Mehrheit, die ihn gewählt hat, auch viele junge Leute. Warum? Was versprechen sie sich von ihm?
Ja, ich glaube, es ist erstmal wichtig zu sagen, er wurde nicht von der Mehrheit der BrasilianerInnen gewählt. Also Bolsonaro hat 58 Millionen Stimmen geholt, der zweitplatzierte Haddad hat knapp über 50 geholt. Aber man muss auch sagen, dass sich 20 Millionen BrasilianerInnen enthalten haben. Das bedeutet, die Mehrheit der BrasilianerInnen hat Bolsonaro nicht gewählt. Also das finde ich wichtig, noch das voranzustellen. Die Gründe für die Wahl sind vielfältig. Ein Grund ist auf jeden Fall die Frust und die Wut auf die gesamte politische Klasse nach wirklich spektakulären Korruptionsskandalen, nach einer sehr schweren Wirtschaftskrise. Und in diesem Szenario hat es Bolsonaro geschafft, sich als Anti-Establishment-Politiker zu inszenieren. Was total absurd ist, weil Bolsonaro selbst 29 Jahre lang im Kongress saß, für ganze 9 Parteien gesessen hat, in einer der korruptesten Parteien in Brasilien war. Aber irgendwie hat er es geschafft, ja, sich als Anti-Establishment-Politiker zu inszenieren. Anderer wichtiger Aspekt für die Wahl von Bolsonaro ist die extrem prekäre Sicherheitslage. Bestimmte Städte in Brasilien versinken wirklich in der Gewalt. Die Mordrate ist in den letzten Jahren rasant gestiegen. Und da versprechen sich viele BrasilianerInnen von Bolsonaro eine schnelle Lösung auf diese Probleme. Also Bolsonaro hat gesagt, er will die Bevölkerung bewaffnen, er will der Polizei eine Lizenz zum Töten geben. Und viele BrasilianerInnen fallen halt darauf rein. Experten sagen, dass das die Gewaltspirale noch weiter drehen wird, wenn Bolsonaro einige Sachen umsetzen kann, dass es wirklich zu einer Explosion der Gewalt kommt. Noch ein wichtiger Aspekt ist auf jeden Fall der religiöse Aspekt. Also Bolsonaro hat es wirklich in dem Milieu der Evangelikalen gefischt und es sehr geschickt gemacht. Die Evangelikalen sind seit Jahren auf dem Aufstieg. Also der Katholizismus befindet sich in Brasilien seit Jahren im Rückgang. Diese Evangelikalen sind wirklich sehr gut vernetzt. Die stellen mittlerweile 1/5 im brasilianischen Parlament. Die haben das zweitgrößte TV- und Radionetzwerk, haben eben einen enormen gesellschaftlichen politischen Einfluss und vor allen Dingen in den armen Vierteln, also in den Vierteln, die vom Staat vernachlässigt sind. Und da hat es einfach Bolsonaro geschafft, sich da einfach gut zu präsentieren. Und das ist auch ein Grund für seinen Erfolg. Und eine Sache muss man auch noch sagen, also auch die Linke hat natürlich Fehler gemacht, auch die PT, Arbeiterpartei PFT hat Fehler gemacht. Also viele Sachen sind unberechtigt, aber auch ist es wichtig, das auch zu sagen, dass auch die PT Fehler gemacht hat und viele eben dann synonym für ein korruptes oder korrumpiertes System geworden ist.
Es gab ja auch Korruptionsvorwürfe gegen Lula da Silva. Seine Kandidatur ist verhindert worden. Man hat der PT generell Korruption vorgeworfen. Du hast gesagt, das war jetzt auch einer der Gründe für ihre Niederlage. Es gab im Vorfeld auch immer wieder den Vorwurf gegenüber Bolsonaro unter anderem oder überhaupt der Regierung, dass man die PT versucht hat, willentlich zu behindern. Würdest du das so einschätzen oder eher, dass sie sich selbst ein bisschen ein Bein damit gestellt haben?
Nein, also ich würde da ganz klar von Putsch gegen die PT sprechen. Da muss man vielleicht ein bisschen zurückgehen. Also im Jahr 2014 wurde die PT-Präsidentin Dilma Rousseff wurde wiedergewählt. Dilma hat einen relativ unternehmerfreundlichen Kurs gefahren, sagen wir mal, hat dann aber ein Programm ihrer konservativen Koalitionspartner nicht mittragen wollen. Und so wurde dann ein Putsch gegen die PT eingeleitet. Im Jahr 2014 wurde ein Impeachment-Verfahren eingeleitet gegen die PT und es ist gelungen, Dilma Rousseff abzusetzen. Der letzte Akt von diesem Putsch war eben die Gefängnisstrafe von Lula. Also Lula wurde wegen passiver Korruption und Geldwäsche zu 12 Jahren Haft verurteilt. Und ich sehe das jetzt ganz klar als von rechten Kräften orchestrierter Versuch, die PT in die Geschichtsbücher zu verbannen. Das ist aber noch wichtig zu sagen, diese Kräfte, das sind nicht die Kräfte von Bolsonaro, sondern das ist diese klassische traditionelle rechte Elite in Brasilien. Und der Plan war eigentlich, die PT in die Geschichtsbücher zu verbannen und dann, nachdem dann auch Lula nicht mehr zur Wahl treten kann, selbst die Wahlen zu gewinnen. Aber nun ist es so, dass halt auch die traditionellen konservativen Parteien in Brasilien auch tief in Korruptionsskandale verstrickt sind, bei den Wahlen vor 3 Wochen, also bei der ersten Runde, abgestürzt sind und das geschafft hat, von dieser antipolitischen Stimmung, die sich in Brasilien entwickelt hat, gegen eigentlich alle Parteien, hat halt diese Person Jair Bolsonaro von profitiert.
Bolsonaro hat sich so ein bisschen Anti-Establishment gegeben und klar verherrlicht die Militärdiktaturzeit, aber eigentlich ist ja die Parteien, die er eingetreten ist und auch das, was er so wirtschaftlich vorhat, eher neoliberal. Wie passen das zusammen?
Ja, ich glaube, das passt ganz gut zusammen. Also ich finde, das ist jetzt nicht unbedingt ein Widerspruch. Bolsonaro hat sich am Anfang, als er seine Präsidentschaft angekündigt hat, hat er sich eher so nationalistisch geäußert, hat gesagt, er will Staatsbetriebe zum Beispiel nicht privatisieren. Bei Bolsonaro muss man auch dazu sagen, er gibt öffentlich in Interviews zu oder in Fernsehdebatten, sagt er, dass er keine Ahnung von Wirtschaft hat. Er bezieht sich da jetzt vor allen Dingen auf seinen Finanzminister, auf die Person der Finanzminister für ihn sein, Paulo Guedes, und das ist ein klassischer Neoliberaler. Der hat an der Chicago School studiert, hat schon zur Zeit der Militärjunta in Chile gearbeitet. Der bestimmt maßgeblich das Wirtschaftsprogramm von Bolsonaro. Und da geht es eben darum, die neoliberale Kahlschlagpolitik des derzeitigen Präsidenten Michel Temer weiterzuführen. Es sollen weiter Rechte von ArbeiterInnen abgebaut werden. Dieser Gage ist ein Erzliberaler, wie er im Buche steht.
Mir ist es aufgefallen, dass der Wahlkampf gerade von rechter Seite nicht nur populistisch geführt wurde, sondern auch in sozialen Medien und auch in einer extrem krassen Tonlage. Also das war schon beängstigend. Da hat Trump, glaube ich, echt nochmal was vorgelegt. Aber vielleicht kannst du einfach was dazu erzählen, wie da Medien genutzt wurden.
Also man kann sagen, ähnlich wie US-Präsident Donald Trump verachtet Bolsonaro eigentlich die traditionellen Medien und kommuniziert fast ausschließlich über die sozialen Netzwerke. Bolsonaro ist auch der Politiker mit den meisten Followern in ganz Brasilien. In diesem Wahlkampf hat gerade WhatsApp eine zentrale Rolle gespielt. Also man muss dazu sagen, von 47 Millionen Wahlberechtigten nutzen 120 Millionen WhatsApp. Was man dann auch gesehen hat, dass ein Großteil der BrasilianerInnen ihre politischen Informationen ausschließlich über WhatsApp empfangen. Das stellt halt auch nochmal eine Verschiebung dar. Und über WhatsApp, während es bei Facebook und YouTube oder auch in anderen sozialen Medien mittlerweile bestimmte Regulierungen gibt und bestimmte Inhalte gelöscht werden, gibt es bei WhatsApp noch keinerlei Regulierung. Also das bedeutet, dass User und in bestimmten Gruppen einfach anonym und ohne rechtlichen Konsequenzen Gerüchte, falsche Informationen und Hetze betrieben werden kann. Das hat dazu geführt, dass WhatsApp zur wichtigsten Waffe der Rechten in Brasilien geworden ist in diesem Wahlkampf. In diesem Online-Krieg, sage ich mal, sind insbesondere haarsträubende Gerüchte über die PT verbreitet worden oder auch gegenüber anderen Linken. So wurde zum Beispiel ein geplantes Programm gegen Homophobie an Schulen zur Frühsexualisierung von Kindern umgedichtet. Die PT musste irgendwann erklären, dass sie keine Babyfläschchen in Form eines Penis an Kindertagesstätten verteilt haben. Also wirklich absurde Fehlinformationen, die aber natürlich bei den WählerInnen von Bolsonaro angekommen sind und viel Schaden angerichtet hat. Das hat auch dazu geführt, dass es jetzt einen sehr großen Widerstand von dem Milieu von Bolsonaro gegenüber den traditionellen Medien gibt, was ziemlich interessant sind, weil die traditionellen Medien in Brasilien auch sehr recht sind, sehr konservativ, jetzt aber auch von den Rechten angegriffen werden. Auch am Sonntag, als ich aus der Wahlparty von den Bolsonaro-Fans war, wurden wirklich Pressevertreter beschimpft. Es waren mehrere Poster, wo die großen Medienhäuser beleidigt wurden. Gestern hat Bolsonaro im Live-TV erklärt, der größten Tageszeitung des Landes die staatliche Unterstützung zu streichen. Ja, viele Journalistinnen und Journalisten sehen das als einen ganz klaren Angriff auf die Presse und Meinungsfreiheit. Im Wahlkampf und im Vorwahlkampf und jetzt auch im Nachhinein hat es auch zahlreiche Übergriffe auf Journalistinnen gegeben. Also mehr als 140 Reporter wurden bedroht oder angegriffen. Und das zeigt auch nochmal die Verschiebung, wie wichtig eigentlich die sozialen Netzwerke in diesem Wahlkampf gewesen sind. Also insgesamt, dass die politische Kommunikation auf den Kopf gestellt wird. Also auch bei Bolsonaro ist es so, dass es geht nicht mehr um Fakten oder um Argumente, es geht ausschließlich um Emotionen, um subjektive Wahrnehmungen. Und das hat irgendwie auch dazu geführt, dass WählerInnen gar nicht mehr auf das Wahlprogramm geguckt haben und das bei Bolsonaro übrigens total lückenhaft ist und er auch auf ganz viele Fragen überhaupt keine Antworten hat, sondern einfach nur auf diese Emotionen konzentriert haben und auf diese ja wirklich sehr gewaltvollen und hasserfüllten Aussagen. Es gibt eine brasilianische Journalistin, die heißt Eliane Brum, die sagt jetzt nicht mehr, also wie in den USA, wo ja auch vom Konzept des Postfaktischen gesprochen wird. Im brasilianischen Wahlkampf kann man eher von einer Selbstwahrheit sprechen. Also das ist eine Wahrheit, die radikal subjektiv definiert wird, dass Ästhetik die Ethik verdrängt hat und dass Inhalte nicht mehr zählen, sondern nur noch die Art und Weise, wie das gesagt wird. Und das hat natürlich Bolsonaro mit seinen hasserfüllten, ja, und wirklich sehr gewaltvollen Aussagen auf die Spitze getrieben und leider erfolgreich damit gewesen.
Nun hat Bolsonaro am Sonntag den Sieg für sich geholt und eine der Reaktionen von Seiten der Linken war, eine Schweigeminute für die Demokratie einzuhalten, was ja ein deutliches Zeichen ist, Schweigeminute als eine Art Trauerbekundung. Was ist denn jetzt zu befürchten, da Bolsonaro tatsächlich an die Macht kommt? Wie weit wird es eine Rückkehr zu einer Militärherrschaft geben?
Das ist jetzt schwierig einzuschätzen. Also Bolsonaro wird erst am 1. Januar sein Amt antreten. Auf jeden Fall hat Bolsonaro schon angekündigt, mehrere Ministerien mit Militärs zu besetzen. Er will das Militär aufrüsten. Er will der Polizei eine Lizenz zum Töten geben. Er hat erklärt, politische Gegner aus dem Land zu werfen. Das hat für sehr viel Empörung gesorgt und natürlich auch für eine große Angst bei sozialen Bewegungen und bei linken Parteien. Das wird jetzt wirklich die wichtige Frage sein, ob die brasilianischen Institutionen noch einigermaßen funktionieren, bestimmten Vorhaben von Bolsonaro auch einen Riegel vorschieben. Wenn nicht, sehe ich ganz, ganz schwarz für Brasilien. Was mir gerade aber noch mehr Angst macht, als wirklich das, was Bolsonaro jetzt gerade umsetzen könnte, ist der Hass, der von den Wählern, WählerInnen von Bolsonaro ausgeht. Also schon vor der ersten Wahlrunde, nach der ersten Wahlrunde kam es zu zahlreichen Übergriffen auf Linke, LGBTI, auf Journalistinnen. Ein Fall in Salvador da Bahia wurde ein Capoeira-Meister von einem Mann mit 12 Stichen in den Rücken erstochen, nachdem er erklärt hat, die PT gewählt zu haben. In São Paulo wurde eine Transfrau von Bolsonaro-Unterstützern ermordet. Einen Tag vor der Wahl wurde in Ceará, in Alagoas, wurde ein Unterstützer erschossen, auch von einem Bolsonaro-Unterstützer. Und es gibt eine lange Liste von Angriffen, also sowohl gegen politisch Engagierte als auch gegen Journalistinnen.
Wenn du jetzt von diesen Übergriffen sprichst, hat man so ein bisschen Gefühl, nicht nur rund um die Wahl, der Wahlkampf, der relativ gewalttätig geführt wurde, sowohl in Worten als auch in Taten, sondern auch jetzt nach dem Wahlsieg, wird es schlimmer werden? Wird sich da wie eine Pogromstimmung heraufbeschworen?
Also ich hoffe nicht. Aber das passiert ja gerade schon. Also seit Sonntag haben die Übergriffe nochmal zugenommen. In sozialen Netzwerken wird offen gegen eigentlich alle Andersdenkenden, gegen Linke gehetzt. Was jetzt in den nächsten Tagen passiert, kann ich nicht genau sagen. Also die wichtige Frage wird halt auch sein, was jetzt von links kommt. Heute sind in ganz Brasilien Demonstrationen angekündigt. Ich werde später auf der Demonstration in São Paulo sein. für mich wird die wichtige Frage sein, wie verhält sich die Polizei? Also ich habe am Sonntag die Polizei während des Protestes während der Wahlpartys von den Bolsonaro-Fans beobachtet. Da gab es kaum noch Unterschiede eigentlich zwischen den Menschen, die auf der Straße gefeiert haben, und zwischen der Polizei. Also das ist ein sehr, sehr enges Verhältnis. In Brasilien bestand eigentlich noch nie wirklich Zweifel an der politischen Ausrichtung der Polizei. Jetzt wird natürlich auch die Frage sein, wie verhalten die sich gegenüber von linken Protesten? Also in einigen Städten kam es schon zu Zusammenstößen zwischen Polizei und Linken. Ja, das ist für mich auf jeden Fall auch noch eine sehr wichtige Frage.
Wenn du jetzt von Demonstrationen sprichst, was gibt es denn für Widerstand momentan vor Ort und was ist denn überhaupt möglich?
Ja, also auf der einen Seite gibt es natürlich die Demonstrationen. Aber ich glaube, jetzt geht es auch erstmal darum, sich selbst zu schützen. Also ich habe letzte Woche eine Besetzung besucht von der Wohnungslosenbewegung MTST. Das ist mittlerweile die größte soziale Bewegung in Brasilien. Das ist eine Bewegung, die in den urbanen Zentren Häuser und Freiflächen besetzen gegen die massive Wohnungsnot in Brasilien. Und ich habe letzte Woche die Besetzung besucht. Die haben noch daran geglaubt, dass sich Bolsonaro noch verhindern lässt. Meinten aber so, wenn es passiert, geht es erstmal darum, sich zu schützen. Was sonst zu tun ist, ja, auf die Straße gehen, Druck aufbauen und versuchen, dieser herausziehenden Katastrophe alles entgegenzusetzen, was nur geht.
Zu dem, was man von Deutschland aus machen kann, was es für Möglichkeiten gibt, von hier aus zu helfen, zu unterstützen, gibt es denn überhaupt welche?
Ich glaube, es gibt Möglichkeiten, also mit den Leuten, mit denen ich hier gesprochen habe, für die ist es sehr wichtig, dass es die internationale Aufmerksamkeit gibt und nicht nur vor und nach der Wahl, sondern dass es kontinuierlich passiert, dass es eine kritische Berichterstattung gibt und, was jetzt gerade noch passiert, die Kooperation Brasilien, das ist eine Organisation, die in Deutschland sitzt, die organisieren gerade im Internet so ein Pad, wo man sich eintragen kann, wenn man sich vorstellen kann, BrasilianerInnen, die das Land verlassen müssen, aufzunehmen, kann man sich dort eintragen. Also die Situation ist gerade wirklich so beängstigend, dass es schon darum geht, bestimmte Leute in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten schnell aus dem Land zu holen. Und da ist auf jeden Fall jetzt die internationale Gemeinschaft gefragt. Und da kann man irgendwie sich aus Deutschland engagieren. Und was auch sonst noch passiert, also in mehreren Städten werden am Sonntag Demonstrationen stattfinden. Also in Berlin wird wieder ein großer Protest stattfinden und ja, einfach weiter die Situation in Brasilien verfolgen und vielleicht auch mal irgendwie bei den lokalen Politiker oder lokalen Politikerinnen Druck aufbauen. Und ja.